Leise war gestern, der Time for Metal Podcast.
Herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag zu einer neuen Folge Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Der Flo ist wieder am Mikrofon und ich freue mich wirklich sehr, sehr besonders. Also ihr wisst das, wenn ich meine Fanboy-Momente raushängen lassen kann, dann freue ich mich immer ganz besonders. Und das ist heute der Fall, weil diese Band, die heute zu Gast ist, oder einer aus dieser Band, die höre ich nämlich schon verdammt lange. Und deswegen, herzlich willkommen, Janosch von Long Distance Calling. Moin.
Ja, moin, moin. Vielen Dank für die Einladung.
Und wir haben gerade schon so ein bisschen im Vorhinein geredet. Fun Fact meinerseits, dass ich immer irgendwie gedacht habe, woher kenne ich denn nochmal deinen Namen? Und eigentlich ist das gar nicht von Long Distance Calling, sondern du hast mit dem Flo, einem Gitarristen von Long Distance Calling, zusammen in der Band Misery Speaks gespielt. Und da gibt's ein Album namens Catalog of Carnage, was tatsächlich zu meinen favorisierten Mellow-Death-Alben aller Zeiten gehört. Also ja, Wahnsinn, wie lange sich das noch hingezogen hat. Was hast du da noch für Erinnerungen an deine alte Death-Metal-Zeit?
Eigentlich eine sehr gute. Also so die 90er-Jahre Black- und Death-Metal-Sachen aus Skandinavien haben eigentlich, sind so ein bisschen meine musikalische DNA. Das war das, was ich halt absolut über Jahre lang gehört habe. Und deswegen kehrt man da immer wieder hin zurück. Und ich bin auch noch aktuell in zwei Black Metal Bands involviert. Und es ist schon so, dass diese Musik neben anderer Musik auch immer noch eine wichtige Rolle so in meinem Leben spielt.
Also der Krachmusiker in dir sozusagen, der lebt noch, der ist noch nicht in Rente gegangen.
Nee, das noch lange nicht. Nee. Also der ist, es ist halt immer, auch bei uns bei Long Distance Calling ist es ja schon so, dass wir irgendwie so aus verschiedenen Musikrichtungen zusammenkommen und da irgendwie versuchen, etwas Eigenes draus zu kreieren. Und ich bin musikalisch schon breit aufgestellt mittlerweile, höre mir ziemlich viel verschiedenes Zeug an, aber so, wie gesagt, so die musikalische DNA ist dann eher schon klar, es fing mit Iron Maiden an und Iron Maiden ist auch, geht für mich auch nach über 30 Jahren nichts drüber, dann wurde es relativ schnell relativ hart oder extrem. In der Tat, mein Einstieg in diese Musiksparte war damals In Flames, mit Jester Race, die dieses Jahr 30-Jähriges haben. Das war so, glaube ich, die erste CD, die ich mir gekauft habe, relativ gleichzeitig mit Dissection, Storm of the Lights Bane. Und ja, da merkt man schon, dass so dieses etwas melodischere und skandinavische, das war so das, was mich damals sofort gepackt hat irgendwie. Und das ist auch bis heute auf jeden Fall so geblieben. Und da sind einfach dann noch verdammt viele Sachen dazugekommen musikalisch. Und das kann man dann jetzt mittlerweile auch bei Long Distance Calling hören.
Damit alle, die das jetzt nicht mit Video gucken, weil uns gibt's ja quasi immer mit Videoversion und auch ohne Video, wo die meisten das wahrscheinlich von euch hören werden, damit das nochmal visuell rüberkommt. Ich glaube, du hast ein Dark Throne T-Shirt gerade an. Ist das richtig? Kann ich das richtig
erkennen? Das ist korrekt, ja, genau.
Sehr schön. Wenn ich bedenke, wie oft wir die Bands Maiden und In Flames schon genannt haben in diesem Podcast, in diesen weit über 100, 150 Folgen, die wir mittlerweile gemacht haben, dann denke ich mir, ohne diese beiden Bands wäre irgendwie gar keiner von uns hier und würde alles keinen Sinn ergeben, habe ich manchmal das Gefühl. Du hast es schon gesagt, über Long Distance Calling sprechen wir natürlich gleich noch ausführlich, aber bevor wir das tun, machen wir das, was wir in diesem Podcast immer gerne tun, und zwar das Themenroulette. Das funktioniert ganz einfach. Der Zufallsgenerator spuckt uns gleich ein Thema aus dem metallischen Paralleluniversum. Und über dieses Thema können wir dann 10 Minuten sprechen. Und diese 10 Minuten sind gnadenlos. Wenn das mitten im Satz ist, dann wird man einfach von hinten weggegrätscht und darf dann bis an sein Lebensende und darüber hinaus nie wieder darüber sprechen. Deswegen drücke ich jetzt hier mal auf den Knopf für den Zufallsgenerator und guck mal, was der uns ausspuckt. Mhm. Ja, das erste Thema passt eigentlich wie Arsch auf Eimer zu Long Distance Calling, aber vielleicht finden wir ja noch ein paar andere Bands außer deiner Hauptband. Und zwar nennt sich das Thema: Braucht man dringend Gesang im Metal? Und da du unser Gast bist, lieber Janosch, überlasse ich dir auch das erste Wort dazu.
Ist natürlich, da liegt jetzt so ein bisschen die Hand, die Antwort auf der Hand. Also natürlich sage ich erstmal, braucht man nicht unbedingt. Auf der anderen Seite ist das bei uns schon so auch irgendwie mehr oder weniger ein Zufallsprodukt, weil wir einfach damals keinen Sänger oder Sängerin gefunden haben. Wir haben lange gesucht und haben aber parallel Songs geschrieben und irgendwann gemerkt, okay, die Songs haben wir jetzt irgendwie so geschrieben, dass wir eigentlich gar keinen Gesang mehr wirklich brauchen, haben die mal aufgenommen und daraus ist dann Long Distance Calling im Prinzip entstanden. Das erste Demo war dann instrumental und wir haben gemerkt, okay, das kommt relativ gut an. War damals, glaube ich, Demo des Monats irgendwie im Rockhard und im Visions oder so, also was ja damals auch einfach oder immer noch wichtige Printmagazine sind. Und dann ist das von da irgendwie weitergegangen. Aber auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich sagen, ich bin großer Fan von Gesang. Ich bin großer Fan von Hooklines und also man braucht es nicht unbedingt, aber ich würde jetzt auf gar keinen Fall sagen, dass es schadet. Also es ist, wir haben ja auch schon mehrere Sachen mit Gesang gemacht, haben immer mal wieder mit Gesang experimentiert, haben aber gemerkt dann über die Zeit, dass wir uns da schon so Stärken aufgebaut haben im instrumentalen Bereich. Allerdings gehen wir auch schon an Songs so ran, dass wir schon versuchen, Hooklines zu schreiben und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, einer hat einen Riff und da ruhen wir uns irgendwie so 10 Minuten lang drauf aus. Ich denke, es kommt immer drauf an, aber es bedarf natürlich dann auch für die Band oder für die 4 Musiker, die dann nicht singen, mehr Arbeit, um dann Songs auch wirklich spannend zu gestalten. Das ist schon so.
Ja, man könnte das Ganze einfach umdrehen. Also wir hatten auch vor kurzem den Petros von einer Schweizer Postrock-Band Nine Man Summer im Podcast. Und da haben wir auch darüber geredet, wie schwer ist es eigentlich, so Wiedererkennungswert zu schaffen ohne Gesang. Weil tatsächlich ist es ja so, diese ganze Popkultur und auch als die Magazine entstanden sind im Metal, als MTV da mit Metal auch ein bisschen rumhantiert hat. Alles, was so Rock und Metal ist, das wird ja, der Frontmann oder die Frontfrau wird ja schon irgendwie so ein bisschen glorifiziert. Also man hat immer das Gefühl gehabt, gerade so 80er, Anfang der 90er, vielleicht auch schon mit dem Rock in den 70ern natürlich, also wenn man da so an Robert Plant oder so denkt, man hatte immer das Gefühl, der Rest ist nur Beiwerk und eh nur für die Nerds im Publikum, die selber vielleicht ein Instrument spielen. Ist das für dich eine Sichtweise, also dass man halt sagt, okay, da fehlt irgendwie so ein Fixpunkt und irgendwie so das Aushängeschild in der Band?
Also es ist natürlich schon so, wenn ich auf ein Konzert gehe, dann kann ich mich da nicht ausnehmen, dass ne, wenn eine Band einen starken Frontmann hat, irgendwie, dann schaut man schon, also da einfach eine Person, die vorne steht und einen irgendwie anschreit oder einfach, oftmals ist es ja auch so, dass die Sänger und Sängerinnen einfach schon das schon so ein bisschen von Natur aus mitbringen. Das sind so bestimmte Personen, die dann meistens auch zumindest für die Zeit auf der Bühne dann vielleicht gerne im Rampenlicht stehen und das, man erwartet es dann ja auch ein bisschen so von den Leuten. Also wenn du dann jemanden stehen hast, der einfach dort total schüchtern rumsteht und nichts macht auf der Bühne oder keine Ausstrahlung hat, teilweise stehen auch Leute einfach nur und haben eine Ausstrahlung, die gibt's auch auf jeden Fall. Dann ist es das auch irgendwie nicht. Und bei uns ist es allerdings so, dass uns viele Leute schon gesagt haben, dass sie eigentlich das sehr genießen, dass man nicht diesen Fixpunkt hat, sondern dass die Leute sich dadurch mehr auf die Musik an sich konzentrieren, vielleicht mal die Augen zumachen oder so einfach so eingelullt werden und nicht halt wirklich nur diesen einen Fixpunkt auf der Bühne haben und alles andere ist mehr oder weniger egal. Das heißt, zu uns kommen dann schon die meistens Leute, die sich dann irgendwie für die Zeit des Konzerts einfach so ein bisschen ja, so einlullen lassen wollen und einfach so ein bisschen abtauchen wollen in diese Sphären, die dann, also das haben wir halt immer wieder als Feedback bekommen, so.
Also frei nach dem Motto, wenn ich bei eurem Konzert die Augen schließen würde, dann kann ich das genauso erleben, als wenn ich jetzt die ganze Zeit hingucken würde und habe nichts verpasst im Sinne von, der Sänger macht schon wieder irgendwelche coolen Moves.
Ja, genau. Also natürlich, ne? Es ist einfach klar so, dass bei uns dieser klare Fixpunkt fehlt. Ich glaube schon, dass wir eine sehr aktive Liveband sind. Also es ist jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit rum... Ich sitze an meinem Platz. Das bringt halt der Job des Schlagzeugers dann halt mit sich. Aber ansonsten ist es schon eine sehr agile Show. Also das würde ich jetzt nicht sagen. Ne? Aber ich habe das auch... Gerade im Metal gibt's natürlich auch dann, hast du, oder im Rockbereich hast du auch teilweise die Gitarristen, die dann vielleicht mal der Star der Band sind, ne? Oder wenn man jetzt im Prog bleibt, würde ich jetzt auch sagen, bei einer Band wie Dream Theater ist jetzt nicht unbedingt James Labrie der Star der Band, sondern da sind's klar Schlagzeuger und Gitarrist, so, ne? Und das gibt es auch. Also es gibt Ausnahmen bestätigen dann die Regel, klar, aber ich denke, je anspruchsvoller und progressiver etwas wird, da ist es dann schon einfach so, dass auch oftmals die Instrumentalisten einen absolut gleichwertigen Stellenwert in der Band haben und dann auch im Publikum.
Ich bin froh, dass du als Gast in unserem Podcast mal Dream Theater erwähnst, weil unsere Hörer sind schon gelangweilt, glaube ich, davon. Das ist meine Lieblingsband und ich versuche oder ich schaffe es immer wieder, sie irgendwie anzusprechen, egal ob das Thema passt oder nicht. Deswegen bin ich ganz froh, dass mal einer der Gäste das macht. Und das ist ja tatsächlich so. Also James Labrie, der kann ja in den Instrumentalpassagen teilweise einkaufen gehen zwischendurch, weil man sieht ihn dann ja auch wirklich mal 10, 15 Minuten lang gar nicht auf der Bühne. Auch ein cooler so Teilzeitjob für einen Sänger, muss man ja auch sagen.
Ja, ich habe so die Band komplett aus den Augen verloren oder aus den Ohren, wie man da auch immer sagen will. Ich finde in der Tat auch bei Dream Theater ist der Gesang der Schwachpunkt der Band. Also ich bin kein großer Fan seiner Stimme. Das ist vielleicht jetzt für dich als großer Fan irgendwie Gotteslästerung oder so, aber auch im progressiven Bereich, da holt mich eine Band wie jetzt zum Beispiel Porcupine Tree deutlich mehr ab. Aber da muss ich auch sagen, ist der Schlagzeuger für mich eine, so wenn es in Sachen Long Distance Calling, einer der Hauptinspirationsquellen. Und deswegen, wenn ich ein Konzert dieser Band zum Beispiel angucke, dann kann ich mir über 2 Stunden den Schlagzeuger angucken. Aber das ist dann halt auch so, in dem Fall bin ich der Nerd, der dann selber das Instrument spielt, klar.
Also Gotteslästerung würde ich jetzt das nicht nennen, aber ich weiß, dass es der Konsens selbst unter Hardcore Dream Theater Fans ist, dass James Labrie ja in Anführungsstrichen der Schwachpunkt ist. Er hatte halt auch viel Probleme mit seiner Stimme und ist auch nicht mehr so stark wie früher, das stimmt schon. Da bin ich allerdings nur an dem Punkt gelandet, wo ich denke, ja, mit einem anderen Sänger könnte ich es mir aber nicht vorstellen, auch wenn jetzt irgendjemand jemanden als besser empfinden wird. Und das zieht sich bei dem Prog ist halt auch mein Thema so durch, finde ich. Also ich finde weder bei Rush noch bei Porcupine Tree ist der Gesang irgendwie am stärksten. Und ja, du hast es erwähnt, Gavin Harrison zuzugucken, das ist natürlich schon ein Naturschauspiel an sich, also... Das ist was ganz Großes. Wer noch nie bei Porcupine Tree live war oder bei Steven Wilson live war, ja, das macht schon ganz, ganz viel Spaß. Also wenn ich da so an, ja, braucht man Gesang im Metal denke, muss ich sagen, dass sich bei mir das komplett verändert hat. Also wenn ich da an meine Anfänge denke, so Mitte der 90er, Ende der 90er, ich brauchte diesen Gesang, ich brauchte diese Lyrics. Ich habe mir die früher noch bevor es das vernünftig im Internet oder im Booklet gab, irgendwie nochmal rausgeschrieben, aufgeschrieben und so weiter. Das hat sich irgendwann auch komplett gewandelt. Also ja, Long Distance Calling war da auf jeden Fall so ein Knackpunkt. Mit Avoid the Light bin ich da eingestiegen. God is an Astronaut war da so ein Knackpunkt. Und jetzt auch in den letzten Jahren viele Bands hinzugekommen. Russian Circles, Geheimtipp Mountain Caller aus London zum Beispiel. Also merkwürdigerweise hat sich das bei mir komplett gewandelt. Gab es da bei dir irgendwie so einen Einstiegspunkt, was Instrumentalmusik anging? Irgendwie, wo du sagst, ja, okay, da hat's angefangen?
Nee, das war natürlich klar so zu einer Zeit, wo dann Isis und Neurosis und Cult of Luna und so hochkam, die auch sehr lange instrumentale Passagen hatten. Ich finde Cult of Luna, gut, das ist keine Instrumentalband, aber ist auch immer noch eine absolute großartige Liveband. Ich habe sie letztes Jahr wieder gesehen und es war fantastisch. Und ansonsten, nee, wie gesagt, ich höre, muss ich selber gestehen, ich höre relativ wenig Instrumentalmusik. Also meistens höre ich dann auch Musik mit Gesang. hat sich so ergeben. Also da kann ich, glaube ich, aber in der Tat für uns alle sprechen, dass wir. Es ist jetzt so, wenn ich Musik anmache, ist es eigentlich selten instrumental. Und dann teilweise dann aber auch vielleicht mal eine Scheibe, die ich dann eher im Hintergrund laufen lasse, sowas wie Einaudi, also wirklich Klaviermusik oder dann
Das
halt
war auch
auch.
schon, jetzt muss ich dich unterbrechen, das war auch schon unser Timer, 10-Minuten-Timer ist schon um
Okay.
tatsächlich, aber ja auch ein ganz guter Schlusspunkt. Interessant, glaube ich, für alle Zuhörenden zu wissen, dass eine Instrumentalband vielleicht gar nicht so viel Instrumentalmusik hört, wie man meinen könnte. Und deswegen, ja, können wir auch gleich die Überleitung machen zu Long Distance Calling und dem, was da alles so ansteht. Es gab da schon so ein paar Vorboten und am 10. April ist es soweit, da kommt euer 9. Album The Phantom Void raus. Ich durfte schon hören und durfte auch einen Kurzfilm dazu schon sehen. Hits Different, sage ich dazu einfach nur mal, wenn man das mit diesem Film im Hintergrund sieht. Ja, deswegen vielleicht einfach mal von dir aus, was gibt's da zu erwarten?
Zunächst mal haben wir uns für das neue Album relativ für unsere Verhältnisse zumindest relativ viel Zeit gelassen. Die letzte Platte ist jetzt fast 4 Jahre alt. Sonst eigentlich wirklich im Zwei-Jahres-Turnus haben wir Alben veröffentlicht, dazwischen teilweise EPs veröffentlicht. Gerade während der kompletten Corona-Zeit haben wir, glaube ich, innerhalb von 3 Jahren oder so zwei Alben und eine EP rausgehauen. Also es war einfach eine hohe Schlagzahl. Und jetzt war es Zeit, einfach mal durchzuatmen, auch mal die Band ein bisschen ruhen zu lassen, um einfach neue Inspirationen zu bekommen. Und der Songwriting-Prozess zu dem neuen Album war gar nicht unbedingt länger als bei den anderen Alben. Aber der war sehr fokussiert, weil wir einfach, ja, wir haben wenig live gespielt. Wir haben auch wirklich mal 1,5 Jahre keinen Song geschrieben und einfach mal ja, so ein bisschen von außen auch neue Inspiration zu bekommen, einfach mit anderen musikalischen Themen selber beschäftigt, um dann einfach wieder so ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Und das war total sinnvoll und war gut und hat der Platte gut getan, weil die Platte ist, glaube ich, sehr fokussiert, sehr unsere kürzeste Platte bisher mit gut 45 Minuten. Passt sie diesmal auf eine Vinylscheibe? Das ist für uns immer so ein Maßstab, weil wir das Medium sehr, sehr gerne mögen. Und ja, wie gesagt, also wir haben da versucht, wirklich sehr fokussiert zu arbeiten und die Songs wirklich, wir haben in verschiedenen Schichten sozusagen, also meistens startet es mit irgendwie einer Gitarrenmelodie, mit einem Riff, das irgendwer mitbringt, teilweise sogar mit einem Drumbeat, der irgendwie der Startpunkt sein kann oder einer Synthie-Melodie oder so. Und dann gehen wir von da, nehmen erstmal was im Proberaum auf, dann nehmen wir es im Studio. Ich habe ein eigenes Studio, wo ich Schlagzeug aufnehmen kann. Und dann gibt's verschiedene. Dann wird der Song nochmal einmal durch den Fleischwolf gedreht, bis wir dann am Ende dann angelangt sind und dann auch zufrieden sind. Und ja, mit dieser Herangehensweise haben wir es, glaube ich, ganz gut geschafft, dass die Songs keine unnötigen Längen haben, aber an den Parts, wo man einfach ein bisschen Luft zum Atmen braucht, die es dann auch gibt, so. Und ansonsten haben viele gesagt, die sich schon gehört haben, dass es vielleicht unsere bisher düsterste Platte ist. Und ich glaube auch, dass so der Metal wieder ein bisschen Einzug erhalten hat. Das kommt bei uns immer mal wieder durch. Die letzte Platte, wo das passiert ist, war Boundless. Dann haben wir mit How Do You Want to Live ein sehr experimentelles Album gehabt und mit vielen Synthi-Sachen drauf. Und jetzt kommt dann immer mal wieder so unsere Metal-Wurzel durch. Ja, und das Album ist an manchen Stellen absolut typisch Long Distance Calling. Dann gibt es aber auch durchaus Überraschungen und neue Sachen, die man vielleicht von uns nicht gehört hat bisher. Und das ist natürlich auch so ein bisschen unsere Freiheit, ne? Weil wir jetzt nicht an, wenn ich jetzt sage, komm, ich habe Lust, dass da ein Black Metal Part reinkommt oder jemand sagt, ich will da jetzt irgendwie einen Synthpop Part drin haben, dann funktioniert das beides und sogar in einem Song, ne? Und das ja, lässt uns relativ viele Freiheiten und ja, das macht einfach viel Spaß, das zu schreiben und sich da so ein bisschen auszutoben.
Du hast einige schon vorweggenommen. Also in erster Linie, wenn ihr jetzt mit diesem kommenden Album nicht bei einem Metal-Podcast wie Leise war gestern zu Gast sein dürft, wann dann? Also das ist wirklich, ja, wirklich eure Metal-Platte, würde ich es auch mal nennen. Wenn wir nochmal zum Thema Vinyl zurückkommen, ich bin auch ein großer Vinyl-Fan und bin da auch ganz froh, wenn das da nicht auf 3, 4, 5 LPs verteilt ist, weil umdrehen ist noch cool, aber die ganze Zeit mit irgendwie nach jedem Song eine neue Platte aus dem Regal kramen ist jetzt auch nicht so cool. Aber fangen wir mal ganz vorne an, dann müssen wir über Rupert Gruber sprechen. Der hat so ein ultra cooles 80s-Slasher-Style Cover für euer Album gemacht. Wie ist das entstanden oder was war da die Idee dahinter?
Das ging alles so ein bisschen Hand in Hand mit dem Film, den wir dazu gedreht haben. Es gibt ja so einen Kurzfilm, der aufgeteilt ist für die über die drei Singles. Ne? Also die bauen halt im Prinzip thematisch aufeinander auf oder es ist der mit dem gleichen Schauspieler und so weiter. Wenn ihr die drei Singles dann gehört habt und die Videos dazu gesehen habt, wisst ihr, was ich meine. Und da ging es dann darum, jemanden zu finden, auch fürs Cover, der so mit bisschen Erfahrung hat in Charaktererschaffung, weil wir in diesen Videos oder in diesem Film und halt auch auf dem Cover diesen Maskenmann haben. Und da haben wir dann so ein bisschen Hand in Hand mit den Leuten vom Film und zusammen mit dem Rupert gearbeitet, der da viel Erfahrung hat, weil er auch schon Sachen für Marvel und so weiter gemacht hat, also auch schon im Filmbereich tätig war oder dann so Filmadaption, Comic. Es geht bei ihm alles so ein bisschen Hand in Hand. Und dann haben wir halt gesagt, wir wollen dieses leicht, also das, was du sagst, so dieses 80s, angelehnt irgendwie an so, wir hatten auch sowas wie Carpenter im Kopf und
genau.
Und diese, der Film ist ja auch so ein bisschen so ein etwas, ja, so eine düstere, leicht ins Horrorgenre gehende Geschichte und da hat das halt einfach total gut gepasst und er hat das, im Prinzip ist es eine Szene aus dem ersten Video, also dieses Haus, was man dort sieht, sieht man im ersten Video, man sieht den Maskenmann, wie er vor dem Haus steht und ja, ist eigentlich klassisch angelehnt an irgendwie Filmplakate. Das hat er sehr gut getroffen in dem Fall.
Also irgendwo zwischen David Lynch und John Carpenter, habe ich so gedacht, als ich das Ganze gesehen habe.
Das sind natürlich große Namen, aber da würde ich dir jetzt ungern widersprechen wollen.
Ja, also für alle, die jetzt sagen, Metal-Musikvideos, spielt da schon wieder irgendeine Band in irgendeiner Lagerhalle und die Instrumente sind gar nicht angesteckt. Nein, also wenn ihr die Musik anders wahrnehmen wollt, guckt euch auf jeden Fall die Videos oder dann diesen kompletten Film dazu an. Das macht wirklich was her. Also da feiere ich das auch, wenn Bands da wirklich ein ganz großes Projekt von machen, wie ihr das ja anscheinend auch gemacht habt. Das Album wird live präsentiert und das passt natürlich ganz gut, dass ihr auch 20 Jahre feiert. Da wollt ihr euch wieder treffen in der Lichtburg, wo ihr auch schon ein Live-Album jetzt gemacht habt. Im letzten Jahr kam das, glaube ich, raus. Mhm. Und ja, was können wir denn da erwarten? Wenn wir sagen, okay, 20 Jahre Long Distance Calling, neues Album, dann müsst ihr natürlich einiges auffahren, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Ja, absolut. Also wir werden erstmal, also die Location an sich, jeder, der noch nicht da gewesen ist, ist natürlich herzlich eingeladen, so ist schon fast ausverkauft, aber ich glaube, ein ganz paar Restkarten gibt's noch. Die Location an sich ist einfach schon absolut beeindruckend, so ich finde eines der schönsten Kinos, so ein ganz altes Kino, jetzt nicht so ein hässlicher Multiplex Komplex irgendwie, sondern ist ein sehr schönes altes Kino. Ich habe da vor Jahren war ich da mal auf einer Preisverleihung, habe dann irgendwie die Idee gehabt, dass wir da auf jeden Fall mal spielen müssen, weil ich wusste, dass dort auch Konzerte stattfinden. Und ja, das war bei der Aufzeichnung der Live-Scheibe schon ein besonderes Erlebnis irgendwie und deswegen war uns klar, dass wir dieses Mal auch zur Release-Show, zum neuen Album und natürlich auch um diese 20 Jahre so zu feiern, dort wieder hin möchten. Dieses Mal dann auch wirklich mit großer Leinwand im Rücken. Das heißt, der Film wird komplett laufen. Es werden andere Visuals mit Lichtshow und das ist so ein bisschen zweigeteilt. Die Leute, die dorthin kommen, werden als Erste die Möglichkeit haben, also 2 Tage vor Release schon das komplette Album zu hören. Wir werden das komplette neue Album auch durchspielen.
Cool.
Und dann wird es natürlich ein Best-of-Set geben mit allen, mit Songs von allen Alben, die wir bisher veröffentlicht haben, und das ist gar nicht so wenig. Also war nicht so einfach. Wir haben die Setlist, haben wir die, die Leute konnten das im Prinzip abstimmen auf den sozialen Medien oder in den sozialen Medien auf unseren Kanälen, und ja, da haben wir jetzt eine Setlist draus zusammengestellt und hoffen natürlich, dass das den Leuten gefällt, und wird auf jeden Fall eine lange Show mit einigen Songs, die wir lange nicht mehr gespielt haben, mit einigen Songs, die wir immer spielen müssen. Also ich finde es ganz schlimm, wenn Bands irgendwie sagen, nee, die Songs, die die Leute hören wollen, die spielen wir heute nicht. So, das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, wird, denke ich, ein sehr spezieller Abend und für uns auch was Neues mit so großer Leinwand im Rücken und so. Und ja.
Das heißt, ihr musstet euch auch ordentlich mit den Fans zusammen den Kopf zerbrechen, in was spielt man denn alles Schönes bei eurer langen Diskografie und in welcher Reihenfolge macht man das Ganze. Und ihr musstet wahrscheinlich auch wieder Relearning machen. Im Proberaum gehe ich mal von aus, da ihr einige Songs schon länger nicht gespielt habt.
Das ist richtig, ja. Also es wird natürlich so ein paar Sachen dabei sein, zum Glück, die... ich würde jetzt nicht sagen, die müssen wir nicht proben. Man sollte alles einmal vorher proben, aber da müssen wir nicht ganz so viel Zeit investieren. Aber ja, es wird auch einige Songs geben, die müssen wir dann erstmal wieder lernen. Und auch die neue Platte, ne? Die haben wir ja noch nie gespielt. Und das ist immer so ein bisschen... erste Show ist eigentlich von mit neuen Songs, da muss man dann auch ein paar Schichten mehr einlegen, damit das auch irgendwie ordentlich fluckt und man es dann nicht beim ersten Mal verkackt. Aber wir sind ganz gut vorbereitet jetzt schon und das sollte schon gut funktionieren.
Neue Songs ist das richtige Stichwort, weil wir auch gerne immer in unserem Podcast schon mal einen kleinen Teaser vom neuen Song machen. Du hattest schon gesagt, die letzte Single, das müsste dann Sinister Companion sein.
Das wird die letzte Single sein.
Genau, kommt schon raus, wahrscheinlich passend zur Veröffentlichung dieses Podcasts. Wann genau kommt die Single raus? Weißt du das? Hast du das?
Nächste Woche Mittwoch. Ja. Also das ist dann der 27., ne?
Ja.
Quatsch, 25. So.
Das passt doch perfekt mit unserer Veröffentlichung. Die kommt nämlich auch in der Regel mittwochs oder donnerstags raus. Dann würde ich jetzt einmal sagen, wir hören mal in Sinister Companion rein. Ja, das war schon mal ein kleiner Teaser aus der neuen Single, die am Mittwoch, dem 27. März erschienen ist. Sinister Companion, die letzte, bevor das Album The Phantom Void rauskommt. Du hast es vorhin schon mal erwähnt, du nimmst deine Drums zu Hause auf. Das wäre auch eine Frage von mir gewesen.
Es ist nicht für die Platte.
Nicht für die Platte, okay.
Nee, ich hab hier ein kleines Studio in der Tat, wo ich für andere Bands, in denen ich spiele, meine Drums aufnehme, wo ich alle Demo-Sachen aufnahme. Für die Platte bin ich aber in einen sehr, sehr, sehr schön klingenden Raum oder sehr, sehr toll klingendes Studio in Rothenburg an der Fulda. Manche können es vielleicht kennen, weil Rothenburg an der Fulda durch den Kannibalen damals sehr...
ja, stimmt, genau.
In den Medien stattgefunden hat. Dort gibt es auch ein sehr, sehr gutes Studio, wo wir die Platte, wo die Drums aufgenommen haben, zusammen mit Arne Neurand aus dem Horus-Studio in Hannover, der die auch im Anschluss gemischt hat. Aber ja, wir haben dort, der hat halt einfach unfassbar viel analoges Outboard-Equipment dort rumstehen, tolle Preamps, einen ganz fantastisch klingenden Raum, beziehungsweise so ein bisschen der Treppenflur in diesem Studio ist eigentlich der heimliche Star dieses Studios. Das war so, glaube ich, gar nicht so geplant. Das ist so ein bisschen so Led Zeppelin-Style, wie der bekannte Flur, wo John Bonham unten gespielt hat und die dann oben die Raummikros aufgehangen haben. Und ähnlich ist es da. Also dieser Treppenflur klingt so fantastisch, dass wir da... Ich war da mal für einen Job, habe ich dort Drums gespielt. Und genau, da war dann für mich klar, hier möchte ich auch nochmal gerne für Long Distance Calling eine Platte aufnehmen.
Also dann definitiv Props an dich und an den Arne. Das Schlagzeug klingt so geil. Wirklich, kann's nicht anders sagen. Das klingt, als wenn ich daneben gesessen hätte bei den Aufnahmen. Also ich habe seit langem nicht mehr so ein genial klingendes Schlagzeug auf einem Album gehört. Das klingt echt wirklich so perfekt und glasklar. Aber nicht zu perfekt, als dass man sagen würde, okay, das war jetzt ein Drumcomputer, sondern einfach, dass man ja sagen würde, okay, ich habe live dabei gesessen.
Ja, vielen Dank. Das geht natürlich runter wie Öl. Aber ja, wir haben aber auch, das ist jetzt die dritte Platte, wo wir zusammenarbeiten. Und Anne ist selber Drummer und wir fuchsen uns da auch jedes Mal, wird schon lange vorher drüber philosophiert, welche Mikrofone, welches Set, welche Fälle und so weiter und so fort. Also das ist schon sehr nerdig, was da irgendwie dann im Vorfeld passiert und auch im Nachgang beim Mix. Allerdings haben wir da schon sehr hohen Anspruch und ich finde es auch richtig, auch Dave, wie er die Gitarre aufgenommen hat, muss man auch sagen, jetzt da auch mittlerweile so reingearbeitet, dass klingt alles sehr, sehr toll und ich finde immer, dass man als Musiker da erstmal auch total egoistisch an die Sache rangehen muss. In erster Linie muss ich ja selber zufrieden sein mit dem, was ich eingespielt habe, muss mir das gerne anhören und erst dann kann ich es an die Leute freigeben und diese erste Kontrolle, die man selber sich hat, die ist eigentlich die wichtigste, ne? Weil sonst kann man das auch nicht authentisch, glaube ich, rüberbringen, gerade bei der Musik, die wir spielen, so, da ist Authentizität sehr, sehr wichtig, finde ich. Und ich bin auch sehr happy mit dem Sound, auch mit dem Drum-Sound und das sollte man dann auch irgendwie, das ist jetzt auch schon ein halbes Jahr her, dass ich es eingespielt habe. Ich habe es dann jetzt zu den Proben wieder öfter gehört bin immer noch happy und das ist gut so.
Also du gehörst zu den Musikern, die ihr eigenes Zeug auch tatsächlich noch hören können. Es gibt ja Leute, die nehmen das auf und können es nie wieder anhören.
Nee, das nicht. Also gerade auch für einen Mix. Also ich habe es jetzt lange nicht gehört nach dem Mix und wo Master absegnen und so weiter, habe ich es dann wirklich lange. Aber jetzt einfach um die Songs dann, ne, das ist jetzt ein halbes Jahr her, dass ich es eingespielt habe. Das heißt, ich muss mehr oder weniger jetzt auch neu lernen. Da muss ich es mir natürlich dann anhören, klar.
Ja. Einmal noch ganz kurz der Bogen zurück zu dem 20 Jahre Long Distance Calling Konzert in Essen. Wird das dann auch wieder aufgezeichnet? Ist das geplant?
Nein. Also es wird keine Live-DVD oder Live, das ist für die Leute, die dann dort vor Ort sind, wird's, und für uns wird es ein besonderer Moment irgendwie, aber es wird nicht, also wäre natürlich jemanden da haben, der so für kurze Sachen mitfilmt und man wird mit Sicherheit auch ein bisschen Fotos und Bewegtbild im Anschluss bei uns auf den üblichen Kanälen finden von dem Abend, aber es wird keine Live-DVD oder eine Live-Scheibe davon geben.
Dann bleibt uns nur noch anzukündigen, das ist ja nicht alles. Also da kommt ja auf jeden Fall an Tour noch was nach. Was kannst du dazu schon sagen?
Dass wir eigentlich die ganze Zeit warten auf die Termine. Unsere Bookerin ist gerade dabei, glaube ich, so die letzten Lücken zu füllen. Und ich denke, so in den nächsten ein, zwei Wochen können wir damit rausgehen. Aber was ich schon verraten kann, dass wir definitiv im November, Dezember dann auch auf ausgedehntere Europa-Tour gehen werden. Das wäre natürlich auch in Deutschland, Österreich, Schweiz, wo vermutlich jetzt die meisten Zuhörenden irgendwie herkommen, Konzerte geben. Aber ja, wir werden nach England fahren, wir werden nach Frankreich fahren und so weiter. Also Ende des Jahres ist noch einiges geplant dann, wo wir dann weiter natürlich die neue Platte und auch unser 20-Jähriges so ein bisschen feiern wollen.
Perfekt. Also denn für alle Zuhörenden die letzten Karten für das Konzert in der Lichtburg ergattern, gucken, dann die Termine im November und Dezember abgreifen und vielleicht auch die Band sehen auf dem coolen Freak Valley Festival, aber ich glaube, das ist auch schon ausverkauft. Das ist immer sehr, sehr schnell weg da alles. Wird Time for Metal auf jeden Fall auch berichten vor Ort. Und dann würde ich einfach sagen, wenn du Bock hast, spielen wir noch eine Runde Themenroulette.
Alles klar.
Und drück nochmal auf den Zufallsgenerator. Ich würde sagen, da sind wir wieder bei deiner Vergangenheit und immer noch Gegenwart, vielleicht im Death- und Black-Metal-Bereich. Was wird als True, ganz wichtig, immer mit V schreiben, verkauft, ist aber einstudiert? Ja, so lautet das Thema und ich überlasse dir wieder das erste Wort. Also ich denke mal, Da sind wir ein bisschen weg vom Prog und vom Post-Rock, da sind wir wieder eher beim Death und Black Metal.
Gerade beim Black Metal würde ich sagen, ne? Also ich meine, True Death Metal, ja, natürlich, klar, ne? Da teilt das ja auch so ein bisschen auf, gerade in die ganzen modernen Stilrichtungen, die es dort, glaube ich, in Death Metal noch mehr gibt als in Black Metal. Und dann auch zwischen Schwedisch und Amerikanisch und so weiter und so fort. Aber klar, gerade im Black Metal hat das natürlich in den, eigentlich seit den Mitte der 90er Jahre so ein bisschen an Relevanz, beziehungsweise da, wo das, glaube ich, angefangen hat, das ist dann irgendwo in Skandinavien, vor allem in Norwegen in frühen 90er, Mitte der 90er Jahre. Heutzutage ist es natürlich meistens eher eine, ja, ist so ein bisschen Schall und Rauch. Also viele Leute, die vorgeben, irgendwie true zu sein, sind auch nur ganz normale Leute, die irgendwie ihren 9-to-5-Job haben und dann am Wochenende diese Gesetze aufstellen oder beziehungsweise für sich beanspruchen, möglichst true zu sein. Viele davon sind natürlich, wie gesagt, das ist ja, das ist für mich kein Maßstab. So, für mich bedeutet die Musik in der Tat sehr, sehr viel, aber das hat dann sehr viel eher mit sehr in sich gekehrt sein zu tun. Und irgendwie für mich hat so eine Black-Metal-Atmosphäre, die spüre ich viel mehr, wenn ich irgendwo alleine durch die Wälder oder irgendwie durch die Berge wandere. Und dann habe ich irgendwie dieses Gefühl, was ich mit dieser Musik verbinde. So. Und das habe ich nicht, wenn ich mir irgendwelche Leute angucke, die im Internet irgendwelche Regeln aufstellen. So. Und ja, das... Mehr kann ich eigentlich fast schon gar nicht dazu sagen, weil es einfach
red du weiter.
Ich war ein bisschen fertig. Alles gut.
Da sind wir auf einer Wellenlänge auf jeden Fall. Ich hatte mal so ein, ich nenne ihn mal den Immortal-Moment und habe da mal so ein Foto gemacht. Wir haben hier so ein Kriegsdenkmal gegenüber des Hauses, wo ich dann immer so rausgucken kann. Und es war so ein Wintertag, wirklich der graueste Himmel und der Schnee ist gefallen und ich habe davon so ein Schwarz-Weiß-Foto gemacht und ich habe so gedacht, okay, dazu kann ich jetzt eigentlich nur, während ich das so ein bisschen bearbeitet habe, kann ich eigentlich nur Immortal hören. Und dabei habe ich natürlich mehr Immortal-Feeling, als wenn ich diese Band jetzt Kasper-mäßig durch den Wald rennen sehe, so wie sie es meistens in ihren Videos getan haben, weil die einfach nur albern waren. Anders kann man es ja nicht sagen, wie albern diese alten Immortal-Videos waren. Und da stimme ich dir eigentlich vollkommen zu. Also gerade dieses Naturfeeling ist viel mehr Black Metal als das, was die denn so in ihren Videos machen. Und da muss ich jetzt einfach mal eine Band den Wölfen zum Fraß vorwerfen, die sehr, sehr hoch im Kurs steht in unserer Redaktion, aber bei mir gar nicht. Und das ist Behemoth. Also ich finde alles, was diese Band macht und was Nergal macht, ohne ihm musikalisch zu nahe treten zu wollen, wirkt sowas von auf dem Reißbrett kalkuliert. Und ja, da sind wir dann auch wieder bei dem immer das V überall. Shit of God war einer der Singles, die in den letzten Jahren rauskamen. Ich habe mir nur gedacht, okay, ein 15-Jähriger findet diesen Songtitel vielleicht cool, aber wie man damit so als aktuelle Black-Metal-Band noch um die Ecke kann, ist irgendwie, weiß nicht. Ich finde es peinlich und nicht true.
Ich finde auch da wieder ist Authentizität so das Allerwichtigste. So, also wie gesagt, mir bedeutet die Musik viel, aber wenn, dann muss ich natürlich auch hinter dem dann halt auch stehen können. So. Und gerade was in Norwegen passiert ist, auch in den Anfängen, wo einfach für mich auch zeitlos großartige Alben erschienen sind, auch von Künstlern, die dann vielleicht danach ein bisschen falsch abgebogen sind, ohne da jetzt direkt Namen zu nennen, sind für mich trotzdem, war in der Atmosphäre nie wieder erreicht, so, und aber das waren auch zum Teil einfach Kids, ne? Also die waren noch nicht mal 20 Jahre alt, so ungefähr, und ich bin jetzt ein erwachsener Mann, so, was und ich hab selber zwei Kids, so, und natürlich, wenn ich dann darüber rede oder wenn ich auch die Musik mache oder irgendwie mich da wiederfinde, dann eher halt in dem, was ich gerade gesagt habe. Und das muss aber natürlich letztendlich jeder für sich selber definieren. So. Aber klar, gerade im Zeitalter von Internet wird man natürlich zugeschissen mit irgendwie allem möglichen Zeug und Leuten, die sich so definieren und die sich so sehen. Ich kenne einige authentische Leute aus dieser Szene, die es auch immer noch sind, so, und das rechne ich denen hoch an, und dass man das über so eine lange Zeit auch durchzieht und ja einfach den Scheiß irgendwie lebt sozusagen, aber ohne da jetzt irgendwie auf irgendwelchen Plattitüden rumzureiten und sich selber lächerlich zu machen.
Ich glaube, diese Menschen, von denen du gerade redest in der Szene, von denen weißt du nicht, weil sie darüber reden. Das ist nämlich genau der Punkt. Also ich glaube, je mehr die Leute darüber reden und sich mehr in die Öffentlichkeit und ins Rampenlicht stellen, desto unauthentischer wird das Ganze. Und ja, da sind wir dann halt wieder bei den Bands, sind vielleicht halt nicht immer die größten Namen, sondern eher, du hörst es einfach an der Musik. Du hörst oder du siehst, wie dieser ganze Aufnahmeprozess zustande gekommen ist. Vielleicht liest es auch in den Texten. Aber je mehr die Leute eigentlich darüber reden und sich immer mal wieder so, ja, im Social-Media-Bereich profilieren und sagen, nee, das ist nicht true und nee, das kannst du so nicht machen und was weiß ich, der von der und der Band, der ist sowieso der letzte Poser und so weiter. Ich glaube, je mehr dann jemand davon sich gibt, desto unauthentischer wird das Ganze auch.
Genau, sehe ich ähnlich, auf jeden Fall.
Wenn wir jetzt mal an True denken und was es aber einstudiert, also was mich persönlich sehr, sehr doll nervt, das Problem habt ihr mangels Sänger nicht, ist, wenn ich bei jeder Show die absolut einstudierten Ansagen zu jedem Song höre. Einzige Ausnahme, Corpse Grinder von The Cannibal Corpse, weil wenn er die Sprüche raushaut zu seinen Songs und dazu den Songtitel.
Die filmen ja auch hören, ne?
Genau, das ist Kult. Das ist Kult, das ist wieder was anderes. Aber es gibt so Bands, ja, die andere jetzt vielleicht auch wirklich als untrue schon einstufen würden. Feuerschwanz gehören dazu, Powerwolf gehören stark dazu. Wenn du da 10-mal warst, hast du 10-mal denselben Spruch zu jedem Song gehört. Ist das was, was dich auch irgendwie, was dir auch schon mal begegnet ist, live oder so?
Natürlich, klar. Also, ne, es gibt viele Bands, wo natürlich auch dann, wo die Show vielleicht auch wichtiger ist als die Musik. Und gerade dann, wenn das Ganze inszeniert ist wie ein Theaterspiel, dann bekommt man schnell das Gefühl, ich allerdings gehe auf solche Shows ehrlich gesagt nicht. Deswegen habe ich auch, also wir haben am Anfang schon drüber gesprochen, natürlich klar Maiden so. Letztes Jahr habe ich sie, glaube ich, 3-mal gesehen. Mittlerweile bin ich bei auf jeden Fall über 20-mal. Trotzdem ist Bruce Dickinson immer noch, der ist, ne, Steve Harris ist jetzt gerade 70 geworden. Ich glaube, Bruce Dickinson hat noch ein bisschen Zeit, aber auch nicht mehr allzu viel Zeit, bis er 70 wird. Und ist immer noch mit so viel Freude dabei, spielt mit seiner Solo-Band, auch Steve Harris. Und die spielen dann irgendwie vor 300 Leuten mit ihren Solo-Bands, weil sie einfach noch Bock auf Musik haben. Und wenn ich das merke, wenn Leute nicht mir irgendwas vorspielen, was sie nicht sind, so, sondern einfach ja authentisch das rüberbringen, was ich nehme denen zu jeder Zeit ab, dass sie noch gerne tun, das, was sie da gerade tun und sich nicht verstellen müssen, dann ist alles gut. So. Und wenn ich aber das Gefühl habe, irgendwie eine Band, die will mir was verkaufen, wo sie nicht hinterstehen kann, oder dann halt irgendwie braucht die Show, um vielleicht die nicht vorhandene Qualität in der Musik irgendwie zu überspielen, dann lasse ich es aber auch links liegen, da soll da jeder hingehen, so, dann ist das fein, aber dann ist es halt nicht mein Ding.
Ja, also wenn man gerade Bruce Dickinson und Steve Harris immer noch abkauft, was die da machen, und das kann man definitiv, dann kann man auch zum 100.000. Mal Scream for Me und dann bitte statt Einfügen von Bruce hören, das ist dann okay. Also das will man vielleicht sogar hören.
Absolut, ja.
Aber wenn ich das Ganze mal umkehre, nicht einstudiert, sondern für mich ist immer das Positivbeispiel Michael Ackerfeld von Opeth. Der Typ ist quasi ein Stand-up-Comedian und macht so ziemlich die düsterste Musik, die man sich eigentlich nur vorstellen kann. Und der, keine Ahnung, was an dem verloren gegangen ist. Also wirklich so ein kleiner Stand-up-Comedian, der haut.
Das musste er sich aber auch erstmal. Also ich habe in der Tat gestern habe ich noch Blackwater Park gehört mal wieder und musste dran zurückdenken, weil das war die erste Europa-Headliner-Tour, die sie damals zu dem Album gespielt. Ich habe die Band sehr, sehr früh entdeckt für mich. Und also schon mit dem zweiten Album, mit der Morning Rise, da kannte die eigentlich fast kein Schwein so. Und dann haben wir sie das erste Mal gesehen zur Blackwater Park. 2001 war das. Das war in einem Club, wo maximal 100 Leute waren. Vorband war Katatonia und Opener war November. Und da war er noch hat keine einzige Ansage, super schüchtern, sehr, sehr introvertiert. Die ganze Band, also musikalisch schon damals absolut großartig.
Ja, und da muss ich dich schon wieder wegrätschen, wie eben auch, das war schon wieder der Timer. Ich kann dazu nur noch hinzufügen, das stimmt. Weil ich habe nämlich Opeth auch in jeder Form ihrer Karriere gesehen. Und da kann ich einfach nur sagen, Fakt. Jo, das war schon wieder die zweite Runde Themenroulette und das war es auch schon wieder fast mit unserer Folge. Ja, hat mir sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht und endlich mal über Long Distance Calling und ein bisschen auch über deine Black- und Death-Metal-Vergangenheit und Gegenwart zu sprechen. Und am Ende unserer Show hat der Gast immer die Ehre, sich einen Song wünschen zu dürfen. Wir haben schon mal was von Long Distance Calling vom neuen Album gehört und jetzt kannst du noch mal irgendwas raushauen, was wir am Ende spielen sollen. Also du kannst eigentlich gar nicht daneben liegen, weil diese Playlist gibt von Hansi Hinterseher bis Black Metal alles her.
Das heißt jetzt aber nicht von uns, sondern irgendein Song, der mir gerade gut gefällt oder der...
Genau, der dir gerade irgendwie so in den Sinn kommt oder am Herzen liegt oder was auch immer.
Okay, ich war jetzt gar nicht ganz drauf vorbereitet, deswegen...
Das ist auch Absicht.
Das ist Absicht, okay, deswegen muss ich gerade in der Tat mal einmal so schauen, was ich zuletzt gehört habe. Vielleicht ein Song, der irgendwie so sowohl... Also ich muss sagen, wir haben ja eine Band bei uns in der Band, also bei Long Distance Calling, auf die wir uns alle einigen können. Und zwar ist das Pink Floyd.
Oh ja, sehr schön.
Wie gesagt, wir kommen alle aus verschiedenen musikalischen Ecken, mehr oder weniger. Wir haben auch natürlich Überschneidungen, aber unterschiedlich irgendwie. Mal mit dem, mal mit dem, mal mit dem, so und so weiter. Alle können sich eigentlich auch außer mir auf Tool einigen. Ich verstehe Tool, dass Leute das abfeiern. Mir hat es noch nie irgendetwas gegeben, so. Ich komme bei der Band nicht rein und wird auch vermutlich nie noch, nicht mehr passieren. Und deswegen ist so die einzige Band, auf die wir uns einigen können, ist Pink Floyd, wo wir wirklich, was für uns auch ein großer Einfluss ist. Um dann wieder den Bogen zu ein bisschen zu diesem extremen Metal-Ding spannend würde ich von Rattein den Song They Rode On auf die Playlist packen, der für die Band absolut untypisch ist, weil er eigentlich klingt wie ein Pink Floyd-Song, auch ohne Schreigesang, nur mit Klagesang von Erik. Ob der jetzt so wahnsinnig grandios ist, sei mal dahingestellt, das war er bei Pink Floyd aber auch nie. Und ja, deswegen würde ich diesen Song wählen.
Okay, jetzt habe ich mich schon fast gewundert. Wie hast du jetzt diesen Bogen noch bekommen? Aber sehr, sehr spannend auf jeden Fall, diese Zusammenhänge. Ich als großer Pink Floyd-Fan auf jeden Fall freue mich dann auch darüber. Kenne den Song gar nicht von Vatein, aber damit jetzt auf jeden Fall viel Spaß allen Zuhörenden. They Rode On heißt der Song. Das war der Janosch von Long Distance Calling und das war der Flo von Leise war gestern. Und schaltet wieder ein beim nächsten Mal. Und bis dahin, ciao.
Bis dann, tschüss.